Nun, wir möchten heute Morgen vielleicht ein bisschen alten Bund zurückgehen. Warum? Weil es gibt ja jüngere Geschwister oder Jugendliche, wo noch nicht ganz genau wissen, warum haben wir ein Gedächtnismahl? Oder von wo kommt es her? Oder warum ist eine Verbindenheit zwischen dem alten und neuen Bund? Warum hat Gott es so eingeführt, ein Gedächtnismahl zu halten zum alten Bund? Und der Herr Jesus hat noch dann zum Schluss gesagt, nach dem Abendmahl, gesagt, so oft ihr das haltet zu meinem Gedächtnis. Und dann fügt er noch hinzu, bis ich wiederkomme. Also es ist ein Gesetz, möchte ich so sagen, was Gott von uns verlangt und was der Herr Jesus von uns verlangt. Nun, wir wissen als Bibelleser, dass das Volk Israel 430 Jahre war in der Knechtschaft Ägypten. Es kam so weit, dass die Ägypter haben die Kinder Gottes so bedrängt und haben nicht aus ihnen nur Arbeiter, sondern haben aus ihnen auch Knechten gemacht. Sie wurden ganz beknechtet bei dem Volk Ägypten und waren so, also in so großen Not und Schwierigkeiten hineinzukommen. Es war gar keine Zeit mehr geblieben zum Gott anbeten, zum sich versammeln, zum ein Lied singen oder vielleicht noch etwas. Und deshalb, doch weil er manche aufrichtige Seele hat sich gesehnt, ach, wen werden wir mal frei? Denn es wurde doch prophezeit, wer Bibelleser weiß, wurden Propheten, wurde es prophezeit. Oder schon Gott hat es am Anfang den Patriarchen gesagt, das Volk Israel wird belastet werden, 430 Jahre werden sie Knechte sein. Aber dann will ich sie wieder herausführen. Ich möchte nicht alles erwähnen, es ist uns alles bekannt, was es Gott gekostet hat, was es den Ägyptern gekostet hat, bis sie das Volk Israel losgelassen haben. Nun, so lesen wir, dass die letzte Plage war, was Gott hat schon bestimmt schon voraus und wusste, wenn diese Plage vorübergeht, dann werden die Ägypter weich, dann werden sie sich fürchten vor dem lebendigen Gott. Dann werden sie Einsicht haben und erkennen, ja, die Israeliten haben einen Gott und wir haben nur Götzen. Und deshalb hat Gott gesagt, ich will sie nochmal will ich sie zichten, ich will sie nochmal heimsuchen. Die ganze Erstgeburt, Anfang von den Menschen bis aufs Vieh, alles soll sterben. Und sprach auch, wie wir gelesen haben, zu Mose, Mose, das ist die letzte Plage. Sagt dem ganzen Volk Israel, an diesem Tag sollen sich ein Lämmlein aussuchen, ein Jahr alt. Sie sollen es bewahren bis auf den 14. Tag. Den 14. Tag am Abend sollen sie es schlachten. Denn an diesem Tag will ich euch frei machen von der Knechtschaft und will euch rausführen. Und Mose hat das dem Volk Israel auch so kundgetan. Sie haben sich auch versammelt und das gehalten. Jetzt lese ich nur noch den 7. Vers oder 7., 8. Vers. Steht so geschrieben. Und sollt von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und an die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, darin ihr es sie essen. Und sollt also das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot, und sollt es mit bitteren Kräutern essen. Das hat Gott so verordnet, also hat er gesagt, wenn ihr das Lämmlein schlachtet, sollt ihr Isop nehmen, sollt die obere Schwelle streichen, die Nebenpfosten bestreichen. Und warum sollten sie es tun? Gott hat gesagt, dann wird der Engel vorübergehen. Wenn er das Blut wird sehen an den Schwellen, wird er vorübergehen und euch nicht vertilgen. Also dieses Blut war ein Zeichen. Oder vielleicht möchte ich so sagen. Erstens hat Gott gefordert ein Gehorsam, dass das Volk Israel sollte gehorsam sein, so tun, wie er gesagt hat. Das Zweite, das Blut soll ein Zeichen sein für den Engel, der vorübergegangen ist. Dass er sagt, ja, hier ist Volk Israel, hier ist ein Haus vom Volk Israel, da muss ich vorübergehen. Und zweitens, das Blut hat auch das Volk Israel gerettet vom Tod. Von der Erstgeburt sind sie verschont geblieben. Warum? Weil der Engel sie bewahrt hat. Und deshalb ist das Zeichen, das Zeichen mit dem Blut ist ein Zeichen für den Engel gewesen. Und für das Volk Israel war es eine Rettung vom Tod, sind sie bewahrt geworden. Aber dann sagt er auch, ihr sollt das Fleisch nicht kochen und essen. Es hat auch seine Bedeutung. Schaut mal, sie sollten es am Feuer braten. Das Fleisch hat dem Volk Israel Kraft gegeben, um diese ersten Tage auf der Wanderschaft auszuhalten. Denn da war nicht mehr Zeit, um was zubereiten, war auch nicht mehr Zeit, um was irgendwo vielleicht noch zu besorgen. Denn er hat gesagt, diese Nacht sollt ihr eilen. Und deshalb hat er gesagt, das Fleisch esst, lasst nichts übrig. Und diese Kraft von dem Fleisch hat dem Volk Israel hat ihm Kraft gegeben, zum auf den Weg sich machen, zum aushalten, bis der Herr weiter für sie sorgen wird. Und noch so schön im 14. Vers sagt er dann noch, sagt er so schön, ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern, dem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weisheit. Also das hat Gott schon so voraus. Er hat gesagt, Mose, vergesst nicht, sag dem Volk Israel jedes Jahr in dem Monat Abib, von diesem Monat zählt die Jahre jetzt anfangen ab. Und den 14. Tag sagt dem Volk Israel, nicht vergessen, in diesem Tag seid ihr von Ägyptenland, von der Knechtschaft befreit worden. Und das ist so auch übergeben worden. Im 24. Vers, du das nochmal erwähnen, sagt er, darum so halte diese Weise für dich und deine Kinder ewiglich. Geschwister, was mal Gott gesagt hat, das ist unsere Pflicht zu halten. Wir können dann nicht sagen, ja, ich halte einen Tag später. Ich halte einen Monat vielleicht später, weil einen anderen Monat will ich in Urlaub gehen. Gott hat gesagt, Mose, sag's. Es ist der Monat, es ist der Tag, das Volk Israel soll diesen Tag wirklich auch treu halten. In 5. Mose tut es der Herr nochmal bestätigen. 5. Mose 16, vom 1. bis zum 3. Vers. Halte den Monat Abib, dass du Passa haltest dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, aus Ägypten geführt bei der Nacht. Und sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passa schlachten, Schafe und Rinder, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Du sollst kein gesäuertes auf das Fest essen. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot haben, das Eilens essen, denn mit Furcht bist du aus Ägypten gezogen, auf dass du des Tages deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst, dein Leben lang. Jetzt ist das Volk Israel schon fast am Ziel gewesen. Und Gott hat nochmal dem Mose gesagt, Mose, sag's nochmal. Sag's nochmal, dass es nicht die ganzen Jahre vielleicht vergessen oder ja, dass sie sag's nochmal, wenn sie in das Land kommen, dass sie es auch weiterhalten. Und so ist auch dieser Tag, sollte für euch ein Gedächtnistag sein, hat Gott gesagt. Denn ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt, von Geschlecht zu Geschlecht sollt ihr ihn als eine ewige Satzung halten. Das hat Gott so verordnet. Und Pass heißt ja auch so Versöhnung, eine vorübergehende Versöhnung oder Verschonung. Gott hat verschont das Volk Israel, dass ja das Volk Israel soll nicht auch umkommen oder soll nicht Schaden leiden an dieser Nacht, wo der Herr das Volk Ägypten heimgesucht hat. Und deshalb hat er gesagt, sag's den Nachkommen, sie sollen es immer wieder halten. Nun auch wir haben ein Passalam, wo für uns geschlachtet oder für uns auch als Opfer wurde dargegeben, der Apostel Paulus, und das in 1. Korinther 5 erwähnen. Schlagt auf, wer noch eine Bibel hat, 1. Korinther 5, der 7. und den 8. Vers lesen wir. Jetzt spricht jetzt hier der Apostel Paulus. Darum fege den alten Sauerteig aus, auf dass ihr einen neuen Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid, denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert. Und am 8. Vers fügt er noch hinzu, darum lasst uns Ostern halten, nicht dem alten Sauerteig, auch nicht dem Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit in der Wahrheit. Also dieser Gedanken will der Apostel Paulus sagen, am Osterlamm, ich sage jetzt im Neuen Bund in unserer Zeit, haben nur die Teil, wo bekehrt sind. Hier will der Apostel Paulus erwähnen, dass die noch unbekehrt sind. Die sind doch Sauerteig, ist in ihnen noch. Also die sind noch nicht befreit von der Knechtschaft, von der Sünde. Und deshalb tut der Apostel Paulus hier aufmerksam machen. Also wir müssen das Osterlamm halten im reinen Zustand, im Siesteig erwähnt er, im bekehrten Zustand. Und deshalb können wir auch wirklich Gott danken und er sagt, wir haben auch ein Osterlamm. Ich habe das so gelesen, so verstanden. Apostel Paulus wollte sagen, Volk Israel, ihr braucht euch nicht rämen. Ihr habt jenes Mal ein Lamm geschlachtet, aber wir haben auch ein Lamm, welches ist Jesus Christus, wo für uns als Opfer hat sich dahin gegeben, hat für uns sein Leben gegeben, hat für uns sein Blut vergossen. Aber der Apostel will ihr sagen, liebe Zuhörer, ihr müsst reines Herzens sein, wenn ihr zutritt, wenn ihr wollt wirklich mit Freudigkeit gedenken des Osterlamms. Wir haben auch ein Osterlamm. Und ich glaube, wir können wirklich auch, die wir hier uns befinden, Gott von ganzem Herzen danken, dass wir auch ein Osterlamm haben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Ach, wir werden heute Morgen vielleicht alle verstreut und zerstreut, wenn wir nicht den Erlösungsplan Jesus Christus hätten angenommen. Und deshalb möchte es auch uns wirklich wichtig sein, wie das Blut jenes Mal das Volk Israel gerettet hat vom Tod, so hat das Blut des Lammes Jesu Christi uns errettet von der Sündenmacht der Finsternis. Und noch möchten unsere Gedanken noch weitergehen. Er hat uns auch errettet von der ewigen Verdammnis. Gott war so gnädig und barmherzig gewesen, dass wir sollen nicht verloren gehen. Ach, dass wir nicht sollen ewig in der Verdammnis bei den Feinden sein, wo unaufhörliche Qual wird sein. Und deshalb erwähnt oder wir gedenken das, dass der Herr uns erlöst, erkauft hat von der Sündenmacht, hat uns ins Licht gestellt, hat uns den Weg zum Vaterherz gezeigt, hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Deshalb sagt Gott schon im alten Bund, Volk Israel, tretet mit Freudigkeit hinzu. Ihr seid vom Tod gerettet worden, vergesset das nicht. Und so möchten auch wir mit Freudigkeit auch heute dieses Mahl nehmen und sagen, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass du uns hast herausgeführt. Und vielleicht möchten wir noch eine Bibelstelle betrachten, dass wir gedenken, was es Jesus gekostet hat, um uns zu erlösen. Dass es nicht so vielleicht wie im alten Bund, sie haben von der Herde ein Lämmlein geholt und geschlachtet. Nein, liebe Geschwister, im Heiland hat es viel, viel Schmerzen zubereitet. In Lukas 22 lesen wir zwei Verse. Lukas 22, 43 und der 44. Vers, hier ist, wo der Herr Jesus mit den Jüngern war zum Beten gegangen. 43 und 44. Vers. Also wo Jesus gebetet hat mit seinen Jüngern, und da steht es so geschrieben, wo er gebetet hat, Herr Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Und dann steht, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wo ich diesen Gedanken gelesen habe, habe ich gesagt, ach Herr Vater im Himmel, nimm herzlichen Dank, dass du deinen Sohn auch hast müssen stärken. Du hast gesehen, die Not, wo er war. Und wie du deinen Sohn gestärkt hast, wie viel mehr kannst du uns auch stärken und erhalten. Und da heißt im 44. Vers, und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Bluttropfen, die fielen auf die Erde. Lasst uns mal über diesen Gedanken recht drüber nachdenken. Das ist doch nicht geschehen aus irgendwelche eine Wunde da war. Es ist doch auch nicht geschehen, dass vielleicht eine Verstellung war. Aber im Herr Jesus war es so am Herzen. Warum? Er wusste alles, was auf ihn zukam. Er wusste, was das Volk Israel, was die Rämerin antun werden. Und deshalb war er so vor Gott gestanden, ach, helf mir doch. In seinem Gebet war er so tief im Gebet versunken, dass also sein Schweiß wie Bluttropfen fiel auf die Erde. Schon dieser Gedanke sollte uns doch so beeindrucken, was unser Herr Jesus für uns getan hat, wie es ihm am Herzen lag, zum diesen Erlösungsplan voll durchführen. Jetzt ist er schon ganz am Rande gewesen, schon manche Verfolgungen mitgenommen, schon mancher Spott mitgenommen, schon mancher Verachtung mitgenommen. Nun steht er jetzt vor der Tür, dass es alles vollbracht ist, bis er diese Worte konnte aussprechen. Und so hat jetzt ihn auch der Feind, es ist auch dessen, er war ein Mensch. Der Feind hat ihn auch gequält. Der Feind hat ihn auch geplagt, obwohl mit verschiedenen Gedanken. Aber er hat von dem Gott nicht abgelassen. Ein Engel kam und stärkte ihn. Ich nehme es so an, der Engel gesagt, ach, unser Herr, du warst bei uns im Himmel, beharre, du bist am Ziel. Bald bist du am Ziel. Beharre, mach den Erlösungsplan, bring den Erlösungsplan voll zu Ende. Und noch ein Gedanke, lasst uns lesen, Matthäus 26. Sehen wir nochmal, was es dem Herrn gekostet hat. Und hier besonders fiel mir auch ein sehr, sehr wichtiger Gedanke ein. Matthäus 26, vom 66. Vers. Lesen wir ein Wort, hier finden wir so, wo er jetzt auf dem Gericht war und es wurde gefragt, was machen wir mit ihm? Das im 66. Vers heißt, was denkt euch? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Römer, Juden, Schriftgelehrten, Pharisäer, wo sich die Allerernsten, wir sind Volk Gottes. Geschwister, und wo der dann das auf dem Gericht wurde gefragt, was machen wir mit ihm? Er ist des Todes schuldig. Und dann möchte man sagen, was hat er getan? Was war seine Schuld? Keine Schuld. Keine Schuld hat er, aber nur die einzige Schuld, die Schuld der Sünde lastete auf ihm. Im wahrsamen Herzen möchten doch die Menschen erkennen, warum ich das alles erleide, warum ich das alles durchmache. Dann kommt es noch in 67. Vers. Da spielen sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christi, wer ist der, dich schlug? Ich glaube, das ist doch wohl der allerniedrigste Stand, wenn einem jemand ins Gesicht spuckt und das noch vor anderen Menschen. Schläge sind vielleicht leichter ertragen. Verachtung ist vielleicht leichter ertragen. Aber wenn jemand aufsteht und dir ins Angesicht spielt und dich noch aufs Gesicht schlägt und sage, weissage, du bist doch ein Gott, du weißt doch alles. Geschwister, sei der Art. Das hat der Herr Jesus Christus alles für uns erlitten. Wenn ich den Gedanken gelesen habe, habe ich gesagt, lieber Herr Jesus, wir sind nicht wert. Uns geht so gut. Wir haben alles. Uns verachtet niemand. Uns tut niemand auf der Arbeit auslachen. Es war im vergangenen Land gewesen, dass uns verachtet hätten und uns geheißen, Baptist und der sogleichen. Und sind sie vielleicht niedrig geachtet im vergangenen Land. Aber hier haben wir ja keine Verfolgung. Hier sagt uns niemand, du bist doch ein Gläubiger. Ach, möchtest doch mancher erkennen und sagen, du bist doch ein Christ. Und da kommt die Frage, sind wir wirklich ein Vorbild, können sagen, du bist ein Christ? Und wie ertragen wir das? Wenn der Herr Jesus es erduldig getragen hat, ihn haben sie angespielt ins Angesicht und er schwieg ganz still. Und dann lesen wir noch im 27. Vers noch so. Nein, Kapitel 27, 31. Vers steht es dann so. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an, führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. 46. Vers. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asaphtana, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er ausgerufen, wo er schon am Kreuz war. Wo er gekreuzigt wurde, in voller Besinnen. Denn er war ja auch ein Gott. Er war ja auch ein Mensch. Er hat die ganzen Schmerzen vernommen. Wusste alles, wie er missbehandelt wurde. Und dann sprach er, ach Gott, warum hast du mich verlassen? Geschwister, es war eine kurze Zeit, wo sich Gott von ihm ganz kurz abgewendet hat. Doch wohl hat er manchem Engel zurückgehalten. Ach, dass doch die Menschen möchten hören, was er nochmal zum Schluss spricht. Und dann konnte er sagen, es ist alles vollbracht. Was ist vollbracht? Es ist vollbracht der Erlösungsplan. Gott hat den Plan, den Weg aufgemacht. Gott hat einen Zutritt gemacht, zum von uns Menschen zum Gott wieder zu finden. Gott hat seine gnädig, barmherzig nochmal einen Weg, eine Möglichkeit uns geschenkt. Und das, liebe Zuhörer, nicht weil wir so geschickt waren. Nicht weil wir Deutsche sind. Nicht weil wir für Gott viel getan haben. Nein, nur aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Wenn ich zurückdenke, wir alle, die wir hier sitzen, bevor wir bekehrt uns haben, was haben wir für Gott Gutes getan? Haben wir Sorge getragen, dass das Werk des Herrn soll gebaut werden? Nein, wir waren unsere eigenen Wege gegangen. Wir haben getan, was unser Leib, was uns gefallen hat. Aber durch das Blut Jesu Christi, der für uns Fürbitte eingelegt hat, durch das Blut Jesu Christi, aus lauter Gnade sind wir seine Kinder geworden. Und aus lauter Gnade können wir anbeten. Und das Blut Jesu Christi spricht uns frei von aller Schuld. Ach, und das Fleisch, das der Herr Jesus gelitten hat, liebe Seele, das gibt uns Kraft. Lasst uns nicht vergessen, ach, wie sind wir so verachtet, manchmal verfolgt, wie werde ich so in der Krankheit manchmal geplagt. Dann möchten wir zurückdenken, was der Herr Jesus am Kreuz, sein Fleisch für uns gelitten hat. Und diese Leidenskraft, was der Herr für uns ans Kreuz für uns gelitten hat, an seinem Fleisch, das möchte uns Kraft geben, um den Weg weiterzugehen. Dass wir darüber nachdenken möchten, ach, wenn der Herr das erlitten hat, dann möchte ich auch Mut fassen, auch den Weg weiterzugehen und an ihm sich festhalten. Nun, wir haben auch ganz schön, steht uns geschrieben, wie wir die Verordnungen so halten sollen. Und mir ist das immer so wichtig, auch schön, dass wir nicht vielleicht lesen oder sagen, ja, unsere Eltern haben es so gesagt oder unsere Großeltern haben es so gesagt, weil beim Volk Israel war es so. Sie haben immer wieder den Kindern, so steht es auch geschrieben im Mose, ihr sollt eure Kinder immer wieder sagen, das sollt ihr halten. Aber wir haben die Verordnungen und den Weg, die wir gehen sollen, geschrieben im Wort Gottes. Und der Herr Jesus hat uns es so schön klar hinterlassen, wie wir sollen handeln, wie wir sollen es durchführen. Lasst uns aufschlagen, Johannes 13, wo der Herr Jesus selber es, dass seine Jünger durchgeführt hat, dass sie später auch ganz genau wussten, wie es zu machen, dass es nicht ein Mensch hat ihnen gegeben, sondern er hat selbst mit seinen Jüngern ihnen es gezeigt, wie zu tun. Johannes 13, vom ersten Vers lesen wir. Vor dem Fest aber der Ostern, das war jetzt das Passafest, Kinder, dass ihr es wisst. Also Jesus hat sich mit seinen Jüngern versammelt auf das Passafest zum Gedenken, was Gott getan hat, dem Volk Israel, dass Gott hat das Volk Israel rausgeführt hat. Vor dem Passafest aber der Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt ging zum Vater. Wer hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das wäre eine Predigt für sich. Wir lieben manchmal die Menschen, die uns jetzt lieben. Aber hier steht es geschrieben, der Herr hat sie geliebt bis ans Ende. Der Judas war auch dabei. Und der Herr Jesus wusste ganz genau, aber hat keine Mirken, niemand, sondern er liebte auch ihn noch. Und bei dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben, dass er ihn verriete. Und Jesus wusste, dass ihm der Vater hatte alles in seine Hände gegeben. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, das ist auch schön. Hier erwähnt nochmal der Heiland, er wusste, er ist von Gott gekommen, er ist das Gottes Sohn gewesen, er geht wieder zum Gott. Stand er vom Abendmahl auf, also vom Passafest stand er auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in die Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus Und er sprach zum Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Auch ein schöner Gedanke. Doch wohl hat Petrus, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat, oft an das drüber nachgedacht. Und ich stelle mir es auch so vor, jedes Mal, wenn sie die Füße einander gewaschen haben, hat er doch wohl im Geiste gesehen, wie der Herr Jesus mit der Schüssel zu ihm kam, mit dem Wasser. Und dass er gesagt hat, Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen. Aber der Herr sagt, Petrus, achten fest, da sprach Petrus, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil mit mir. Wenn der Herr uns von den Sünden noch nicht befreit hat, haben wir kein Teil an Jesu Christi. Aber wenn wir bekehrt sind, wenn wir Kind Gottes sind, dann haben wir den Teil. Deshalb sagt er, also anders kann es nicht sein. Sprich zum Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Ach, wie schön, wie Gott ergeben soll doch ein Kind Gottes sein. Wie Gott ergeben soll doch ein Kind Gottes sein, wenn es heißt, für den Herrn was tun. Sich nicht entschuldigen, sich nicht vielleicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Aber Geschwister, wir sollten mit, das sollte unser Erstes, immer wieder sollte unser Erstes sein, dass wir für den Herrn möchten tun, alles, was der Herr von uns verlangt. Ich will über das nicht sprechen, wir haben erst unlängst eine Predigt gehabt, dass wir alles tun sollen, das Beste für unseren Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt auch hier der Petrus, Herr, nicht die Füße allein, auch du durch das Haupt mir waschen. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, der bedarf nicht in die Füße waschen, rein aber nicht, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste seinen Verräter wohl. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen. Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und sagt recht daran, denn ich bin es auch. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn er, den er gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Der Herr Jesus hat ihnen nicht gesagt, das mache ich einmal für euch. Aber er hat sich so demütig gesagt, Fußwaschung ist eine Tat der Demut. Fußwaschung ist eine Tat der Liebe. Fußwaschung ist eine Tat, zum einander helfen, zum einander dienen. Es heißt nicht, dass jetzt alles setzt sich der ganze Reihe und einer wascht bloß für alle die Füße. Der Herr hat das getan. Er wollte immer jedem Jünger zeigen, schau mal, vor dir neige ich mich auch. Auch Petrus, vor dir kann ich mich bücken. Ich wasche euch alle die Füße. Aber dann sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Sagt, das tut, wie ich euch getan habe. Und dann sagt er noch, wahrlich, wahrlich. Wenn der Herr Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich. Es will sagen, lieber Mensch, jetzt gib mal Acht, was ich dir sagen will. Lass doch diese Worte an dein Herz mal eingehen. Jetzt will ich dir was sagen, sagt er. Ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der, der ihn gesandt hat. Geschwister, der, wo hier steht, der ist nicht größer. Ich habe heute Morgen einem Bruder gesagt, ich bin auch kein Prediger. Ich bin nur ein Zeuge Gottes. Ich kann nur zeigen, was der Herr an mir getan hat. Und wenn unser Herr Jesus sich gebeugt hat und auf die Knie gegangen ist und den Jünger die Füße gewaschen hat, ja, wir möchten sagen wie Petrus, Herr, wasche mich, reinige mich. Und wenn der Herr uns manchmal reinigen will, dann sind wir unzufrieden. Und der Herr sagt, halte das, bis ich wiederkomme. Ach, der Gedanke hier ist mir so wichtig. Er sagt so, wie ich euch getan habe, so sollt ihr tun. Und mich hat das gestern Abend so Gedanken gemacht. Warum? Also ich habe in Ham so Vermahnung gehört und das geht mir so nach. Ich möchte sagen, unsere Jugend, höre zu, was der Herr zu euch sagt. Das kommt vielleicht die Zeit nach unserem Tod, wenn wir Eltern nicht mehr sind. Es kommt vielleicht solche Lehren, die ist jetzt schon in Bewegung. Abendmahl kann man halten, aber keine Fußwaschung. Zu was ich so tief nahen? Zu was ich so tief beigehen? Ach, wenn wir das Abendmahl Jesu Christi achten, das reicht uns. Kinder, ich sag's euch von Herzen, so eine Zeit kommt noch. Dass mancher wird erwähnen, sagen, wir brauchen die Fußwaschung nicht mehr. Und das können wir auch, jeder, wer offene Auge hat, kann sehen. Im Mehrteil des Christentums, die da bekennen, sie seien bekehrt, sie seien geheiligt, sagen, wir brauchen keine Fußwaschung mehr. Wir haben das Abendmahl, es reicht uns aus. Deshalb war es mir gestern Abend so auf dem Herzen, Kinder, achtet, was geschrieben steht. Wenn vielleicht ein älterer Bruder oder Schwester nicht mehr hier ist und euch sagen kann, möchte das tief in euer Herzen einfallen. Der Herr hat gesagt, wie ich euch getan habe, so sollt ihr tun, bis ich komme. Und deshalb, der Bruder Taron hat es auch so erwähnt, ich habe den Gedanken hier schon erwähnt. Der hat gesagt, Brüder, haltet an dem Wort der Wahrheit. Haltet an der Lehre der Gemeinde Gottes. Die kommt die Zeit, hat er gesagt, bei ihnen ist schon. Man will nicht mehr Gemeinde Gottes heißen. Geschwister, wir möchten an dem Namen der Gemeinde Gottes festhalten. An der Lehre des Herrn, lasst uns festhalten. Wenn der Herr gesagt hat, ihr sollt es halten, so möchten wir es halten. Denn wenn wir an einem zu wenig halten, was der Herr von uns verlangt, dann haben wir alles für unnötig getan. Und deshalb ist das so ein schöner Gedanke. Er sagt, also wenn ich euch das getan, so sollen wir es auch halten. Und so möchten wir auch, wie der Herr es verordnet hat, möchten wir auch diese Morgenstunde es halten. Es heißt so, der Herr hat das Obergewand runtergetan, hat den Schurz genommen und sich umschürzt. Und wir haben Handtücher, deshalb lasst uns auch diese Handtücher nicht beiseite legen, aber um sich legen. Um sich legen und auch so tun, wer vielleicht nicht zwei Knie kann beugen, kann sich vielleicht mit einem Knie, oder wer krank ist, ist es auch ausgeschlossen. Aber wir möchten in dem Gedächtnis denken, der Herr Jesus hat es uns gezeigt, er hat es getan, auch wir möchten es so halten. Und dann ist noch sehr, sehr wichtig, wenn wir es runtergehen, um die Fußwaschung durchzuführen, lasst uns achten einen auf den anderen. Wenn die erste Gruppe sitzt, dann warten, bis das Wasser alles ist beigetragen. Und wenn vielleicht in Reihen fertig ist, lasst uns abwarten, bis die ganze Gruppe fertig ist. Und wenn die Gruppe dann sich wechselt, aufsteht, lasst uns nicht auseinanderlaufen, nicht rausgehen, sondern in voller Andacht dabei sein, mitsingen und mitfühlen, was unseren Bruder und Schwester weitermachen. Geschwister, wir möchten es so halten, wie der Herr es verordnet hat, dass wir nicht es möchten leichter machen. Dass wir es nicht möchten verkleinern, das ist nicht not so. Aber wir möchten immer wieder zum Wort Gottes zurückgehen und es so halten, wie es der Herr Jesus Christus uns verordnet hat. Und dann sagt, es ist ein Gedächtnismahl und so sollen wir es halten. Und so möchten wir es auch halten. Und wenn wir jetzt runtergehen, die Schwestern können die Bücher mitnehmen. Brüder brauchen nicht, du hast unter Brüder Bücher. Und deshalb möchten wir jetzt auf die Fußwaschung übergehen und gehen runter in die Räumlichkeiten. Amen.